Thema. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine Uhr hier mitgebracht, damit ich nicht allzu sehr überziehe. Und ich freue mich und danke für die Einladung und bin sehr froh, nach genau 33 Jahren, 4 Monaten und 12 Tagen wieder mal in einer freien evangelischen Gemeinde in einem Gottesdienst predigen zu können. So lange ist es nämlich her. Okay, von daher lange Zeit und bin froh, hier zu sein, weil immerhin bei den FEGs sind meine Wurzeln. Ich habe mich schon, obwohl ich keine christliche Erziehung genossen habe, im Alter von 17 Jahren für Jesus entscheiden dürfen. Und das war auf einer Veranstaltung mit Peter Strauch. Der dürfte wahrscheinlich den meisten hier bekannt sein. Und die ersten 10 Jahre meines Christseins erlebte ich eine FEG in Biedenkopf, habe dort viel gelernt, habe auch immer noch Kontakte. Aber zunächst kurz zu meiner Vorstellung, wurde schon gesagt, mein Name ist Ulrich Fast, ich bin Jahrgang 1962, wohne in Biedenkopf, bin verheiratet, habe 2 erwachsene Söhne und seit 2016 gehöre ich zur Freien Christengemeinde in Steffenberg. Unsere Anjana kennt ihr ja schon, habe ich mir sagen lassen, und habe von dort, von der FCG, auch herzliche Grüße mitgebracht. Ja, schon kurz nachdem wir den Termin festgemacht haben, fiel mir ein Thema ins Herz, was da auch nicht mehr wegging. Und es ist eins meiner Lieblingsthemen. Wir haben schon gehört, es geht um Vergebung. Vielleicht ist es auch deswegen eins meiner Lieblingsthemen, weil ich gerade bei diesem Thema so viel aus Fehlern, aus eigenen Fehlern lernen musste. Und von einigen Fehlern werde ich ein bisschen erzählen. So, jetzt gucken wir mal. Ah, sehr schön. Also, der offizielle Titel heißt, warum Vergebung so wichtig ist. Mit dem Untertitel, wenn du einen haben willst, loslassen und leben. Oder auch loslassen und entspannt leben. Und was das miteinander zu tun hat, das wollen wir uns heute Morgen so ein bisschen anschauen. Ihr Lieben, Vergebung gehört doch zu unserer Kernkompetenz als Christen, oder? Bei Firmen sagt man das, was sie am besten können, das Produkt, die Dienstleistung, die sie am besten können und wofür sie am meisten bekannt sind, das ist ihre Kernkompetenz. Und so eine der Kernkompetenzen von uns als Christen ist doch Vergebung. Weil wie beginnt denn das Leben mit Jesus? Ihr Lieben, die meisten von uns wissen sicherlich, dass wir nicht gerettet werden durch gute Werke oder durch noch so gut gemeinte kirchlichen oder von mir aus auch freikirchlichen Handlungen oder Spenden oder Religiosität oder ein anständiges Leben. Das macht uns nicht gerecht vor Gott. So werden wir nicht gerettet. Christ werden tue ich durch eine Hinwendung zu Jesus Christus. So wie wir das lesen in Johannesbrief Kapitel 1, Vers 12. Dort steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Weil Geschöpf Gottes bist du automatisch, ob du es anerkennst oder nicht. Aber Kind Gottes wirst du dadurch, indem du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst. Und ihr Lieben, das passiert nicht automatisch. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich sage ja, eine bewusste Kapitulation. Ich lege mein Leben in die Hand von jemand anderem. Ich gebe das Steuer meines Lebens Gott. Weil ich sage, weißt du, ich bin hier schon so viele Irrwege gefahren. Hier, weißt du was, fahr du. Du kannst das besser. Und genauso ist das. Und wie beginnt das? Ich lege mein Leben in seine Hand, ich bekenne meine Schuld, ich empfange ewiges Leben und ich fange dann an, meinen Alltag mit ihm zu gestalten. Das ist ein lebenslanger Lernprozess und ein sehr schöner Prozess, aber ein Prozess, der uns auch immer wieder an die Grenzen bringt. Das ist normal. Und ihr Lieben, all das beginnt mit Vergebung. Weil ohne Vergebung von Gott werde ich meine Schuld nicht los. Ich brauche Vergebung und ich brauche Gnade. Und ihr Lieben, diese beiden Begriffe, Vergebung und Gnade, das geht sowas von gegen den Zeitgeist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die meisten Menschen wollen das nicht. Sie wollen lieber autonom sein. unabhängig und in dieser selbstbestimmten Autonomie und in der Unabhängigkeit von ihrem Schöpfer stolpern sie von einem Chaos in das nächste. Du brauchst dich nur ein bisschen in der Welt umzuschauen. Also selbst der Start eines Lebens mit Jesus beginnt mit Vergebung. Aber ihr Lieben, heute soll es nicht nur um die Vergebung gehen, die ich von Gott empfange, sondern auch um die Vergebung gegenüber meinem Nächsten. Weil Gott ist im Vergebungsgeschäft tätig und wir sollen es auch sein. Und wer das Wort Gottes aufmerksam liest auf dieses Thema hin, der macht da eine interessante, ja, aber auch eine erschreckende Entdeckung. Wir haben es eben gehört, Matthäus 18, Verse 21 bis 35, haben wir gehört, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Warum hat Jesus das denn erzählt? Das war eins der Himmelreichsgleichnisse. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit. Und dann hat er das Gleichnis erzählt. Was war denn der Grund? Der Anlass war eine Frage des Petrus. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und an dieser Stelle mal ein Einschub. Wann muss ich denn vergeben? Natürlich, wenn ich verletzt wurde. Und das kann auf viele Arten und Weisen geschehen. Ich habe mal ein paar Beispiele für Verletzungen mitgebracht. Das können verletzende Worte sein. Und je näher die Person dir steht, die diese verletzenden Worte gebraucht, umso mehr schmerzt es. Das kann auch sein missbrauchtes Vertrauen. Da hat dich jemand hintergangen. Da hast du jemandem vertraut und er hat das ausgenutzt. Da hast du jemandem etwas erzählt, vertraulich, was nicht weiter erzählt werden sollte und er hat nichts anderes zu tun, es gleich brühwarm zu verbreiten. Das tut weh. Dominiert zu werden oder nicht ernst genommen zu werden, ignoriert zu werden, auch das tut weh. Bloßgestellt zu werden, das tut weh. Ihr Lieben, es gibt seelischen Missbrauch, es gibt auch geistlichen Missbrauch, das ist ein Thema für sich, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt auch körperlichen und sogar sexuellen Missbrauch und spätestens da empfehlen selbst erfahrene Seelsorger eine professionelle Therapie, weil sonst die meisten Menschen solche Erfahrungen, die so einschneidend und so verletzend sind, nicht loswerden. Ja, gehen wir mal zurück zur Frage des Petrus. Wir sind ja jetzt beim Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Petrus hat die Frage gestellt: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und er hat auch schon gleich einen großherzigen Vorschlag. So bis 7-mal. Habt ihr schon mal gemerkt, was eigentlich der Hintergrund dieser Frage von Petrus war? Der Hintergrund war doch die Frage: Herr, ab wann ist der Ofen aus? Ab wann muss ich nicht mehr vergeben? Ab wann habe ich das Recht auf Rache, auf Groll, auf Bitterkeit? Wann ist der Ofen aus? Da muss es doch irgendeinen Zeitpunkt geben, da ist Sense mit Vergebung. Das war eigentlich so der Hintergrund. Und diese Grenze wollte er wissen. So, was ist mein Pflichtprogramm und ab wann habe ich das Recht darauf, sauer zu sein? Ja. Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Und was Jesus damit nicht meint, ist, dass wir akribisch bis 490 zählen sollen und dann ist der Ofen aus. Wenn du 490 Mal vergeben konntest, ich glaube, da hast du genug Übung, dann schaffst du auch die Zahlen danach. Ich sag's ganz offen, ihr Lieben, das ist übernatürlich. Und das kannst du ohne göttlichen Beistand vergessen. Das übersteigt unsere natürlichen menschlichen Kräfte. Das ist normal. Das müssen wir auch wissen. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht mit einer sehr schockierenden Schlussaussage. Aber beschäftigen wir uns erstmal mit dem Gleichnis. Da ist der Knecht mit der, wenn du es umrechnest, Milliarden Schuld. Er kann nicht bezahlen. Oh, und er verspricht viel zu viel, wenn er dem König sagt, hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Seine Lebenszeit, selbst mehrere Lebenszeiten würden nicht ausreichen, um diese Schuld abzutragen. Da verspricht er zu viel. Und dann geschieht das Unfassbare. Der König hat Mitleid und er erlässt ihm diese Riesenschuld. eben noch vor Augen, Gefängnis, lebenslange Sklaverei für sich selbst und für seine Familie und jetzt plötzlich Freiheit, Schuldenerlass, unbelastet und neu anfangen. Wow, Jackpot, kann man sagen. Das war wirklich, da hat er echt was gewonnen. So, und dann geht er raus, frisch von diesem Erlebnis und trifft den Mitknecht mit der Minischuld, möchte ich es mal nennen. 100 Denare. Wenn du eine andere Bibelstelle zur Rate ziehst, dann könnten das 100 Tagesverdienste gewesen sein. Ja, das ist abzutragen, das ist zu leisten. Der Knecht brauchte nur noch ein bisschen mehr Zeit. Aber wie lesen wir im Text? Wie haben wir es eben gehört? Er aber wollte nicht. Da lag es nicht am Können, da lag es am Wollen. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Mitknecht gegriffen und er hat ihn gewürgt. Und hat gesagt, bezahle, wenn du was schuldig bist. Er kam eben raus, hat die Riesenschuld erlassen bekommen und dann wirkt er seinen Mitknecht und er lässt ihn in den Knast gehen, so lange, bis er bezahlt hat. Weißt du, was das Interessante ist bei dieser Sache? Juristisch gesehen war er im Recht. Da war eine Schuld und wenn der Schuldner nicht rechtzeitig bezahlt hat, dann konntest du ihn verhaften lassen, bis er bezahlt hat. Er war juristisch sogar im Recht. Aber ihr Lieben, wie sage ich es immer, es gibt wichtigere Dinge, als Recht zu haben. Weißt du, wenn du immer Recht hast, dann mag es sein, dass du damit gut leben kannst, aber meine Überzeugung ist, du wirst im Verlauf deines Lebens auch immer einsamer. Ja, manchmal einlenken ist gar nicht so schlecht. Ja, also er, der eben noch lebenslanger Sklaverei entging, der wirkt den Schuldner, schickt ihn in den Knast, bis er bezahlt hat und jeder, der es sieht, kann es nicht glauben. Das muss der König wissen und das erfährt er auch und er handelt. Der Erlass wird rückgängig gemacht. Ihr Lieben, Saat und Ernte, du warst unbarmherzig und du empfängst Unbarmherzigkeit. Total gerecht, oder? Jetzt wandert der hartherzige Knecht in den Bau und zwar für immer. Denn seine Lebenszeit reicht, wie wir gehört haben, bei weitem nicht, um diese Schuld abzutragen. Erst alles gewonnen, jetzt alles verloren, wegen seines harten Herzens. Er wollte nicht vergeben. Ihr Lieben, und jetzt kommt der schockierende Schluss, mit dem ich auch meine Probleme habe. Jesus sagt allen Ernstes, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Aua! Das tut weh. Das tut wirklich weh. Meint er das wirklich ernst? Hat er denn nicht vielleicht ein bisschen überzogen bei diesem Gleichnis? Kann ja mal passieren. War das so ein Ausrutscher? Nein. Denn die Bibel gibt dir weitere Textzeugen, dass es wirklich ernst gemeint war. In Matthäus 6, Abvers 5, ich nenne das jetzt nur, da lehrt Jesus ein Gebet, was fast jeder oder was viele Menschen in Deutschland können, auch dann, wenn sie selber gar keine Christen sind. Das ist das Vaterunser. Das wird oft so vor sich hingesagt, so wie eine Formel, die man hinunterbetet. Aber ihr Lieben, das ist ein gefährliches Gebet. Der Eduard hat es eben schon gesagt. Da steht doch da tatsächlich in Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Kennt jeder von uns. Was mache ich denn da? Ich meine, es ist doch wieder gerecht. Ja? Der Maßstab, den ich an andere anlege, der wird auch an mich angelegt. Gerechter geht's nicht. Oder wie es in Lukas 6 steht, mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Total gerechte Sache, finde ich. Aber was mache ich denn, wenn ich das Vaterunser bete und ich komme zu dieser Passage? Vergib uns unsere Schuld oder vergib mir meine Schuld, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Ich sage Gott praktisch, himmlischer Vater, guck bitte genau hin auf mein Vergebungsverhalten, wie ich meinem Nächsten vergebe. Guck dir das bitte genau an, wie ich das mache. Und genau so, wie ich das hier mache, mach du es bitte mit mir. Das ist der Inhalt dieser Passage vom Vaterunser. Ganz schön heftig, oder? Und um das noch zu bekräftigen, sagt Jesus am Ende, nachdem er das gelehrt hat, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Oh, oh. Jetzt stehen wir da mit unserem kurzen Hemd und drohen in den Abgrund zu fallen zwischen dem göttlichen Anspruch und unseren Möglichkeiten. Da ist nämlich eine Riesenkluft. Hast du vielleicht im Verlauf deines Lebens schon gemerkt. Aber das ist nicht das Ziel dieser Botschaft, dich in diesen Abgrund fallen zu lassen. Und das ist auch nicht das Ziel Gottes. Es ist gut, die Zusammenhänge zu kennen. Es ist gut, das zu kennen, womit wir uns eben beschäftigt haben. Jedes Mal, wenn du das Vaterunser betest, dass du wirklich weißt, oho, da ist ein sehr gefährlicher Satz drin, den sollte ich bewusst beten. Und da sollte ich mich auch dran halten. Aber wir können davon ausgehen oder wir wissen, dass auch Gott um unsere Begrenztheit weiß. Er kennt doch seine Menschen. Er hat viele Jahrtausende Erfahrung mit ihnen. Er kennt seine Menschen. Er weiß, was sie leisten können und was nicht. Und er weiß, dass Vergeben auch manchmal ganz schön schwer sein kann. Er weiß aber auch, dass Mangel an Gnade, ich habe euch mal die Bibelstelle aus Hebräer 12, Vers 15 mitgebracht, Gott weiß auch, dass Mangel an Gnade und eine einzige Wurzel der Bitterkeit eben viele in Mitleidenschaft ziehen kann. Deswegen sagt er uns das da in Hebräer 12, dass wir darauf achten sollen, dass nicht irgendjemand Mangel hat an Gnade. Und dass wir darauf achten sollen, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit, guck mal, irgendeine, ist egal welche, dass die nicht aufsprost und was tut, dass sie viele in Mitleidenschaft zieht. Das möchte Gott nicht. Und davor will er dich und auch mich bewahren. Denn er will uns nicht bedrohen. Er hat Gutes für uns. Und das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen auf dem Weg mit Jesus. Na, vielleicht eins der wichtigsten Dinge, nicht so absolut. Gott hat Gutes für mich im Sinn. Das ist wie bei Eltern und ihren Kindern. Ja, die Kinder kriegen nicht vielleicht die ganze Bonbon-Tüte, weil die Eltern wissen, wäre nicht gut für die Kinder. Das Kind versteht das manchmal nicht. Es antwortet den Eltern auch manchmal. Wer hat das vielleicht als Vater und Mutter nicht gehört? Du bist gemein! Und Eltern können das wegstecken, weil sie ihre Kinder lieben, weil sie wollen Gutes für ihre Kinder. Und so ist es auch mit Gott. Ihr Lieben, ich möchte euch ein bisschen berichten von meiner Erfahrung mit Vergebung. Oder soll ich es vielleicht eher überschreiben, mein Versagen mit Vergebung? Würde wahrscheinlich besser passen. Ihr Lieben, ich war jahrelang engster Mitarbeiter innerhalb einer Gemeinde eines sehr autoritären Leiters. Deswegen halte ich auch nichts von autoritären Führungssystemen, weil Autorität und autoritär, das sind zwei Riesenunterschiede. Wer Autorität hat, muss nicht autoritär sein. Aber ich war halt sehr enger Mitarbeiter, eigentlich engster Mitarbeiter eines sehr autoritären Leiters, bei dem ich viel einstecken musste, ihr Lieben. Und vieles von dem, was ich vorhin erwähnte, das musste ich ertragen. Da waren verletzende Worte, missbrauchtes Vertrauen, Bloßstellung, seelischer, geistlicher Missbrauch, alles vorhanden. Körperlicher und sexueller Missbrauch nicht. Ich kann dir ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, tief verletzt zu werden. Und in dieses Lied kannst du mit deinem Erfahrungshintergrund sicherlich einstimmen. Aber nun, der Leiter musste irgendwann gehen. Und ihr Lieben, nach dem Weggang eines autoritären Leiters, ich habe das in mehreren Dingen erlebt, sowohl im Gemeindehintergrund als auch innerhalb einer Firma. Nach dem Weggang eines autoritären Leiters braucht es erstmal eine Zeit, bis einem bewusst wird, was ist da die letzte Zeit eigentlich alles abgegangen? Wie sehr bin ich eigentlich verletzt? Das braucht einige Zeit, bis es überhaupt erstmal hochkommt und da kommen einige Dinge in dir hoch, die gefallen dir überhaupt nicht. Und natürlich wusste ich, ich muss demjenigen vergeben. Klar, ich kannte ja die Bibel, ich war sogar Gemeindeältester. Also wusste ich, ich muss vergeben. Also habe ich das auch gemacht. Mit meinem Mund. Aber die berühmten 20 Zentimeter tiefer ins Herz hat diese Vergebung nicht geschafft. Das hast du auch an ganz objektiven Dingen gemerkt. Ich habe diesen Leiter beerbt, also er war vollzeitlich, aber ich war mein ganzes Leben immer schon ehrenamtlich, also ich war trotzdem hauptverantwortlicher Gemeindeleiter. Ich bin durch das Gemeindefotoarchiv gefegt und ich habe jedes Bild durch den Schredder gejagt, wo er drauf war. Klingt das nach einer bewältigten Vergangenheit? Klingt das nach Vergebung? Ich hätte früher auf meine Frau hören sollen. Die hat nämlich gleich gesagt, also Uli, das ist nicht in Ordnung. Ja, ich erlebte, ihr Lieben, die typischen Anzeichen und die Warnsignale nicht vorhandener Vergebung. Die möchte ich auch gerne mit euch teilen, nämlich Warnsignale, wo Vergebung fehlt. Das ist eine gute Hilfe auch, um sich selbst zu prüfen, weil das sollen wir tun. Wir sollen uns selbst prüfen. Erstens, beim Gedanken an die Person X, wenn das Thema Vergebung zur Sprache kommt. Ihr Lieben, das ging über mehrere Jahre, auch bei mir, wo ich eigentlich diesen Menschen nicht richtig vergeben hatte. Aber immer, wenn ich in einem Gottesdienst war, wo das Thema Vergebung zur Sprache kam, plopp, da war sofort sein Bild da. Und ich habe versucht, das wie eine lästige Fliege zu vertreiben oder mit Gott zu diskutieren. Bringt nicht viel, kann ich dir sagen. Aber das ist schon ein Zeichen, wo man merkt, ist da wirklich echte Vergebung geflossen? Oder eine zu ausführliche Schilderung der erlebten Dinge. Ich habe das Menschen, was ich mit diesem Mann erlebt habe, in epischer Breite geschildert und nachher war klar, wer war Täter, wer war Opfer. Das war klar nachher. Musst du nicht, wenn du vergeben hast. Oder auch eine übertriebene Distanz. Natürlich, wir sollen sogar unsere Feinde segnen, aber meine Herzenshaltung war eher, ja, Herr, segne ihn, aber segne ihn ganz weit weg. Das hat damit zu tun, auch negatives Berührtsein, wenn man sich begegnet. Oder auch nur, wenn eine Begegnung vielleicht ansteht, oh, wenn ich da und dahin gehe, könnte ich ihn treffen. Und dann hat sich innerlich schon einiges zusammengezogen. Daran merken wir, das sind Dinge nicht geklärt. Das gilt nicht für alle Seiten des Missbrauchs, werde ich gleich nachher noch kurz darauf eingehen. Aber ihr Lieben, das Wichtigste, was ich festgestellt habe und worauf ich eher hätte hören sollen, sind Hinweise anderer Geschwister, die Groll und Bitterkeit bei mir wahrnehmen und spüren. Ihr Lieben, dafür gibt es doch Gemeinde. Dafür brauchen wir persönliche Kontakte. Wir sollen aufeinander Acht haben tatsächlich. Ja, in der Tat, wir sind, kein wollte das nicht einsehen, aber wir sind es. Wir sind unseres Bruders Hüter. Das heißt nicht, dass wir aufeinander aufpassen wie die Schießhunde und Fehler suchen. Aber das heißt, wisst ihr, ich bin so dankbar für Menschen, die den Mut hatten, in meinem Leben reinzukommen und mir Dinge zu spiegeln. Zu sagen, weißt du, Uli, wenn du so von diesen Erlebnissen erzählst, bei mir kommt der Eindruck an, das ist für dich noch nicht gegessen. Da ist richtige Vergebung noch nicht geflossen. Ich bin dankbar für Menschen, die mir Dinge spiegeln, auch unangenehme Dinge. Ja, das erfordert Mut, das zu tun. Ja, das ist nicht angenehm, sowas zu hören. Aber wenn die Motivation Liebe ist, dann ist alles in Ordnung. Wisst ihr, Gott hat einen langen Atem. Es dauerte 3 Jahre. Bis er mich endlich in einem Gottesdienst überführte. Das war allerdings nicht hier in der Region, sondern 500 Kilometer weg, weiter weg im Urlaub an der Ostsee. Da waren wir dort in einer anderen Gemeinde im Urlaub. Und dort ging es ums Thema Vergebung natürlich. Und da hat es mich richtig zerlegt in diesem Gottesdienst. Und jetzt wusste ich, ich soll Kontakt aufnehmen. Es soll ein persönliches Treffen stattfinden. Ich muss das haben, um das wirklich loszuwerden. Jetzt kommt der Einschub, den ich angekündigt habe. Weißt du, bei extremen Missbrauchssituationen möchte ich explizit sagen, wie zum Beispiel sexuellem Missbrauch, ist es keine gute Idee unbedingt. Denn hier ist die Distanz zum Täter oft Teil der Therapie. Und Vergebung heißt auch nicht, alles wird so wie früher. Muss es nicht automatisch heißen. Aber Vergebung heißt, ich setze Menschen frei und ich werde selber frei gesetzt. Nach diesem Treffen konnte ich endlich wirklich von ganzem Herzen sagen, ich habe vergeben. Ein großer Teil der Gemeinde war aber noch nicht so weit. Und hier kam uns Gott in einem denkwürdigen Gebetsabend zu Hilfe. Nämlich der Nachfolgepastor, der sprach bei diesem Gebetsabend, obwohl er das gar nicht geplant hatte, über seinen Vorgänger, den er auch kannte und zu dem er wieder Kontakt bekommen hatte. Und der hat uns eine total wichtige Frage gestellt. Er hat gesagt, konzentriert euch doch nicht immer darauf, oh, der hat mich so verletzt und wie kann ich ihm bloß vergeben? Fragt euch doch mal, wofür kann ich denn danken? Über die Frage hatten sich die meisten noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich auch nicht. An diesem Gebetsabend war jede Familie aus der Gemeinde vertreten. Und jeder, ausnahmslos jeder, wusste etwas zum Danken zu berichten, wo er durch diesen Leiter gesegnet wurde. Und dieser Perspektivenwechsel, der brachte die Wende, ihr Lieben. Das war der Durchbruch für dauerhafte Heilung bei vielen Betroffenen. Und ich merkte, als nachher wieder persönliche Begegnungen anstanden oder man wusste, ach, da und da trifft man sich, ich merkte, das machte nichts mehr in mir. Das war geheilt. Aus dieser Sache habe ich gelernt, ihr Lieben. Jahre später erlebte ich erneut heftige Verletzungen durch einen Menschen. Und mit dem hatte ich sogar eine intensivere Beziehung. Das war mein persönlicher Freund, das war sogar ein Mentor. Und ich habe sehr viele Verletzungen oder auch schlimme Verletzungen erlebt durch diesen Menschen. Er wahrscheinlich auch durch mich, weil es war ein ziemlicher Konflikt. Aber ihr Lieben, ich habe im Verlauf von einigen Jahren auch viel Gutes von diesem Menschen gelernt. Dinge, von denen ich heute noch profitiere, obwohl das so lange Zeit her ist. Wenn ich von diesem Menschen erzähle, kannst du meine Frau fragen, da stehen diese Dinge im Vordergrund. Und der Konflikt, der dann zum Zerwürfnis führte, der wird auch vielleicht am Rande erwähnt, aber den brauche ich nicht in epischer Breite zu schildern. Ich konzentriere mich auf das, wie Gott mich durch diesen Menschen in meinem Leben gesegnet hat. Und er tut es auch noch weiterhin. Also da hatten, ich weiß nicht, der Spruch ist ja schon sehr alt, also da hatten die Alten total recht. Danken schützt vor Wanken und Loben führt nach oben. Genau, das ist total richtig. Okay, ihr Lieben, was fängst du jetzt mit dieser Botschaft an? Also zunächst müssen wir wissen, wo Menschen miteinander umgehen, entstehen Verletzungen. Das ist normal. Das ist überall so. Das ist in einer Gemeinde so, einer Firma so, einer Familie so, einem Verein so. Wo Menschen miteinander umgehen, entstehen Verletzungen. Das ist normal. Aber genauso normal sollte es sein, dann auch zu vergeben. Denn es gibt eine ganz einfache Regel, ihr Lieben. Wer nachtragend ist, der hat viel zu schleppen, wie dieser arme Mann hier. Weißt du, das ist kein Schreibfehler, dass da der Bindestrich steht. Nachtragend. Ja, man sagt ja auch, ich trage etwas nach. Wissen manche Männer vom Einkaufen. Sagen ja, wenn ich bei meiner Frau mit muss, mit shoppen, dann trage ich ja auch immer mehr nach, je länger wir unterwegs sind. Ja, aber das ist jetzt nicht gemeint. Ja, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Du kriegst Verletzungen mit. Und wenn du die nachträgst, hast du bei jeder Verletzung, die du nicht vergibst, nimmst du ein Köfferchen mehr auf. Und irgendwann bist du, wer weiß wie, beladen. Und irgendwann, wenn du nicht aufpasst, brichst du unter dieser Last zusammen. Und das ist Gott, das ist das, was Gott dir gerne ersparen will. Wir haben die Bibelworte uns eben angeschaut, wo Jesus deshalb so eindringlich gesprochen hat, damit wir eben nicht in die Groll- und Bitterkeitsfalle tappen. Denn die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also unsere Aufgabe ist es, die Eigenschaften Jesu und das Volk zu bringen. Aber wie soll ich das machen, wenn ich selber noch durch Groll, Bitterkeit und Unvergebenheit Gefangener bin? Gefangener ist auch das Stichwort. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Corrie ten Boom. Ich denke, die meisten von uns auch bekannt. Sie hat gesagt, das Original ist in Englisch, Vergebung bedeutet, Gefangene freizusetzen, nur um dann herauszufinden, dass ich dieser Gefangene war. Und so habe ich es auch erlebt. Diese ganze Zeit, wo ich nicht richtig vergeben hatte, ich war der Gefangene, ich war der Gehandicapte. Aber wenn du Gefangene freisetzt, dann findest du raus, ich war auch ein Gefangener. Wenn ich nicht vergebe, bin ich auch Gefangener. Vielleicht kann der ein oder andere von euch diese Botschaft in der Zukunft gebrauchen. Kann ja sein, dass du hier da sitzt und sagst, weißt du was, das ist total interessant, das ist auch weiterführend, aber irgendwie, ich habe da keine Leichen im Keller. Ich kenne keine Menschen, denen ich irgendwie nicht vergeben habe. Sehr gut, ich gratuliere dir. Aber wenn du vielleicht schon jetzt, vielleicht auch während dieser Predigt, wenn dir ein Mensch gezeigt ist, dem du noch nicht vergeben hast, jemand, der dich verletzt hat, an den du am liebsten nicht denken würdest, jemand, gegen den du Groll hegst. Vielleicht ist das sogar sehr lange her, aber Gott fordert dich trotzdem dazu auf, den ersten Schritt zu tun, weil er sagt das in Lukas 6, das ist die biblische Untermauerung für das Zitat von Corrie ten Boom: Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Deswegen der Untertitel: Loslassen und entspannt leben. Denn wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Und das Gute dabei ist, ihr Lieben, du musst dich dabei nicht verstellen. Du musst dich dabei nicht verstellen. Gott will keine erpressten Bekenntnisse, irgendetwas, was du so pro forma vor dich hin sagst, um irgendeine Pflicht zu erfüllen. Er will deine Ehrlichkeit. Ihr Lieben, auch als Christen, wir dürfen Fehler machen, aber wir sollen ehrlich sein. Ehrlichkeit ist einer unserer wichtigsten Kapitalposten als Kinder Gottes. Also, selbst wenn du Gott sagen müsstest, ja, ich soll vergeben, ich weiß das, ich lese das auch in deinem Wort, aber Herr, ganz ehrlich, eigentlich wünsche ich diesen Menschen in meinem tiefsten Inneren die Pest an den Hals, dann kannst du Gott das sagen. Nicht deinen Mitmenschen, Gott, weil er kann das einstecken. Lies dir mal die Psalmen durch, einige Psalmen. Was Gott einstecken musste vom Psalmdichtern, Psalm 73 von Asaf, ist vielleicht vielen von uns bekannt. Was zieht der vom Leder? Was haut der Gott wirklich um die Ohren an seinem Frost? Und Gott kann das einstecken. Also sei ehrlich zu Gott. Wir dürfen klagen, ja. Wir dürfen aber auch, wie Asaf im Psalm 73, die Kurve kriegen hin zur Vergebung und hin zum Danken. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir einen kompetenten Seelsorger. Aber ich bitte dich, wenn es dich in irgendeiner Art und Weise betrifft, das machst du ganz allein mit dir aus, das kann man außen erstmal nicht sehen, dann entscheide jetzt den ersten Schritt, den du konkret gehen möchtest. Nicht gleich das Programm, die nächsten 10 Schritte, nein, den ersten Schritt. Das kann ein Brief sein, das kann ein WhatsApp, E-Mail, wie immer du auch gerne kommunizierst. Das kann ein Anruf sein. Manchmal ganz gut, wenn man nicht nur Text hat, sondern wenn man persönlich miteinander spricht. Das kann ein Besuch sein oder auch ein Gebet. Egal was, mache jetzt den ersten Schritt fest, den du möglichst noch heute tun willst. Und wenn es heute nicht geht, dann morgen. Aber lege dich fest, diesen Schritt werde ich jetzt tun. Das ist ganz wichtig, damit du Gewinn auch von dieser Botschaft hast. Selbst dann, wenn du die Vergebung nur vor einem Grabstein aussprechen könntest, weil die Person, der du vergeben musst, schon längst verstorben ist. Vergebung, ihr Lieben, geht zu 100% gegen den Zeitgeist. Der Zeitgeist wendet sich mehr und mehr von Gott ab, vielleicht hast du es schon gemerkt. Die Zeiten sind unsicher. Und alles wird in Frage gestellt. Die einfachsten Dinge werden in Frage gestellt. Selbst die einfachsten Sachen, die Schöpfung des Menschen als Mann und Frau, es wird in Frage gestellt. Das alles, machen wir uns nichts vor, ist ein Frontalangriff auf die jüdisch-christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft und auf Gott sowieso. Aber was bewirkt das? Die Zeiten sind unsicher. Menschen haben Angst. Sie sind sorgenvoll. Sie sind orientierungslos. Sie müssen feststellen, dass Werte, die eigentlich während ihrer ganzen Lebenszeit intakt waren, dass sie plötzlich zusammenbröckeln. Und diese orientierungslosen und angstvollen Menschen, sie brauchen dringend Menschen um sich, die trotz stürmischer Zeiten nicht umfallen, weil sie auf dem Felsen stehen. Und lass uns dafür beten, dass wir solche Menschen sind. Wisst ihr, diese Menschen werden daran erkannt, dass sie anders leben und dass sie übliche Haltungen durchbrechen. Eben nicht die Haltung, wie du mir, so ich dir. Um das zu praktizieren, brauchst du kein Christ zu sein. Aber die Haltung, wie Gott mir, so ich dir. Für diese Haltung brauchst du den übernatürlichen Beistand Gottes, den er dir gerne gibt. Einfach, wenn er deine Entscheidung hat. Wenn er deine Entscheidung hat zu sagen, Herr, ich möchte jemand sein, der in Vergebung lebt. Und ich weiß auch, ich bin damit überfordert, aber ich brauche deine Hilfe. Aber du hast meine Entscheidung jetzt, ich möchte ein Mensch sein, der in Vergebung lebt. Und ich möchte ein Mensch sein, der, wenn er in diesem Punkt noch Leichen im Keller hat, diese Leichen auch rausholt und auf deinen Altar legt. Wenn Gott diese Entscheidung hat, dann gibt er so gerne Kraft und Gelingen dafür. Und das ist das, was ich uns allen von ganzem Herzen wünsche. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Amen.